Guten Morgen. Wer von euch ist schon mal umgezogen? Also entweder vom Elternhaus in die eigene Wohnung oder vielleicht von einer Wohnung in die nächste, in eine neue Wohnung, vielleicht an einem anderen Ort. So wenig, das glaube ich nicht. Genau, ihr dürft euch auch gerne melden dabei. Oder vielleicht auch von der ersten kleinen Wohnung dann irgendwann in ein eigenes Haus mit mehr Platz für die gewachsene Familie. Ich denke, fast jeder von uns ist in seinem Leben schon ein oder vielleicht auch mehrmals umgezogen. In der heutigen Predigt geht es auch um einen Wohnungswechsel. Und deswegen habe ich als Titel für die Predigt gewählt, wir sind umgezogen. Jetzt versuche ich mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann sage ich zu dir, du sollst klicken, genau. Wir sind umgezogen, wir beschäftigen uns mit Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 7 und ich finde, da sieht man, dass jemand umgezogen ist. Wir wollen uns diese Bibelstelle anschauen, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 7 und ergänzen dazu auch noch weitere Bibelstellen und daraus drei Dinge erarbeiten, nämlich was geschieht, wenn Gott einzieht. Jetzt darfst du nochmal klicken. Das ist so das Thema, wenn Gott einzieht. Ja, und drei Dinge, die wir gemeinsam daraus erarbeiten möchten. Ich würde gerne zu Anfang der Predigt noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Danke, dass wir uns jetzt Zeit nehmen können mit deinem Wort, dass wir uns damit beschäftigen können. Danke, dass du uns deinen guten und heiligen Geist gegeben hast, damit er uns dein Wort auch erklärt, damit es uns verständlich macht und ich bitte, dass das gelingt heute Morgen, dass du ja, uns öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Es bin nicht ich, der redet, sondern du möchtest reden durch dein Wort und darum bitte ich dich, dass das gelingt und dass wir das aufnehmen können, dass es unser Leben verändert, dass es uns neu begeistert über dich und deine Größe und ja, dass du heute Morgen hier wirken kannst. Danke, dass du da bist. Amen. Wenn Gott einzieht, so habe ich den ersten Punkt genannt, ist zuvor Gehorsam notwendig. Und dazu lese ich uns den Vers 1 aus Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Seht ihr den Gehorsam, der dem Einzug Gottes vorangeht? Nein, ich auch nicht. Zumindest habe ich ihn auch erst nicht gesehen. Der notwendige Gehorsam, der ist mir erst aufgefallen, als ich mich mit den Situationen beschäftigt habe, wo Gott in der Vergangenheit schon mal eingezogen bzw. später dann umgezogen ist. Und dafür müssen wir jetzt ein bisschen in der Bibel uns halt eben damit beschäftigen und ein bisschen hin und her springen. Zunächst schauen wir uns das Buch Exodus an, also 2. Mose Kapitel 40. In den Kapiteln 35 bis 39, da lesen wir davon, wie Gott Mose den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu bauen und wie Mose dann auch alles dafür vorbereitet. Und Kapitel 40 beschreibt dann diesen einen großen Tag, als alles aufgebaut wird. Und ja, es sind einige Verse, die wir zusammen lesen, aber ich finde das so eindrücklich, dass ich es nicht kurz zusammenfassen will, sondern wir nehmen uns die Zeit und ja, lesen gemeinsam ab Vers 17. Und vielleicht achtet ihr einfach beim Lesen oder beim Zuhören mal darauf, ob euch eine Wiederholung auffällt. Ich bin mir sicher, das fällt euch auf. 2. Mose 40, Abvers 17. Und es geschah im zweiten Jahr, am ersten Tag des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Und Mose richtete die Wohnung auf. Und er stellte die Füße auf und setzte die Bretter darauf und befestigte ihre Riegel und richtete die Säulen auf. Und er bereitete das Zelt aus über der Wohnung und legte die Decke des Zeltes obendrauf, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er nahm das Zeugnis und legte es in die Lade und steckte die Tragstangen an die Lade und er legte den Sühnedeckel auf die Lade. Und er brachte die Lade in die Wohnung und hängte den verhüllenden Vorhang auf und verhüllte die Lade des Zeugnisses, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er setzte den Tisch in die Stiftshütte an die Nordseite der Wohnung außerhalb des Vorhangs. Und er schichtete die Brote darauf vor dem Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Er stellte auch den Leuchter in die Stiftshütte, dem Tisch gegenüber, an die Südseite der Wohnung und setzte Lampen darauf vor dem Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er stellte den goldenen Altar in die Stiftshütte vor den Vorhang und räucherte darauf mit wohlriechendem Räucherwerk, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und hängte den Vorhang für den Eingang der Wohnung auf. Aber den Brandopferaltar, den setzte er vor den Eingang der Wohnung der Stiftshütte und opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Das Becken aber stellte er zwischen die Stiftshütte und den Altar und füllte Wasser hinein zum Waschen. Und Mose, Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Füße daraus. Sie wuschen sich, so oft sie in die Stiftshütte gingen und zum Altar traten, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er richtete den Vorhof auf rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang für den Eingang des Vorhofs auf. So vollendete Mose das Werk. Ich denke, es ist euch aufgefallen. Ich habe es gezählt. 7-mal betont Gottes Wort, dass Mose genau so handelte, wie der Herr es geboten hatte. Es war vollkommener Gehorsam. Er hat nirgendwo davon abgewichen. Keine Abweichung von dem, was Gott gesagt hatte. Keine Diskussion mit, sollten wir nicht vielleicht lieber das verwenden oder das geht doch vielleicht auch einfacher. Nein, Mose war Gott in allem gehorsam und er tat in der Vorbereitung der Stiftshütte, das lesen wir in den Kapiteln 34 bis 39, und auch dann in der Ausführung beim Aufbau der Stiftshütte, alles genauso, wie der Herr es geboten hatte. Und dann zieht Gott ein, und dazu lese ich weiter ab Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Wanderungen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist jetzt Gottes Gegenwart sichtbar und auch erfahrbar. Der heilige Gott hat sich dazu entschlossen, jetzt mitten unter seinem auserwählten Volk, dem Volk Israel, zu wohnen. Er möchte bei ihnen sein. Doch was hat das mit Apostelgeschichte 2 zu tun? Da wird doch überhaupt gar keine Stiftshütte eingeweiht, in die Gott vielleicht einziehen könnte. Um das zu verstehen, müssen wir von der Einweihung der Stiftshütte nochmal ungefähr 480 Jahre weiter nach vorne schauen. Israel ist zu dem Zeitpunkt im Land Kanaan angekommen. Sie haben sich dort niedergelassen und den ersten Königen Saul und vor allem dann auch David gelingt es, das Land zur Ruhe zu bringen. Und dann lesen wir in 2. Samuel 7, dass David gerne ein Haus für Gott bauen möchte, damit er halt eben nicht mehr in Zelten wohnt. Und in dieser Situation, da tritt plötzlich eine ganz unerwartete Wendung auf, als nämlich Gott David prophezeit, dass er, also Gott, ihm, dem David, ein Haus bauen wird. Da lesen wir dann ab Vers 11b, und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wir sehen eine Prophetie Gottes, die sich meiner Auffassung und meinem Verständnis nach genau in Apostelgeschichte 2 erfüllt. Ja, natürlich, Davids Sohn, also Salomo, ist auch damit gemeint, auch in dieser Prophetie, wenn Gott sagt, dass er seinem Namen ein Haus bauen wird. Salomo wird wenige Jahre später den Tempel bauen und wir werden gleich noch sehen, wie gewaltig Gott da dann auch einziehen wird. Aber Salomo kann nicht gemeint sein, wenn Gott sagt, dass er seinen Thron auf ewig festigen wird. Die Verse 13 und 14 beziehen sich ganz deutlich auf Jesus und wie Jesus selbst das Haus Gottes, den Tempel, bauen wird. In den Evangelien ist mir aufgefallen, insbesondere im Johannesevangelium, da bestätigt Jesus das auch. wenn er in Kapitel 2, Johannes 2, zu den Schriftgelehrten sagt: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Den Tempel, den Jesus aufbauen wird, der wird in den 3 Tagen zwischen Karfreitag und Ostern vorbereitet. Da wird er gebaut werden. Dadurch, dass Jesus auf Golgatha schuldlos stirbt, ist er das vollkommene Opferlamm geworden. Und weil er durch die Auferstehung den Tod besiegt, wird es dann in diesem Tempel auch keine weiteren Opfer mehr geben müssen. Und auch als Jesus in Johannes 4 mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, da sagt er ihr sehr deutlich, dass die Anbetung Gottes zukünftig nicht mehr an einem bestimmten Ort fixiert ist, sondern dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Johannes 4, Vers 23. Oder auch in dem anfangs schon zitierten Kapitel 14 im Johannesevangelium, da schreibt er in Vers 23: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wieder Gehorsam. Also wer mein Wort folgt, ganz klar wird hier der Gehorsam angesprochen, in direkter Verbindung dazu, dass Gott irgendwo einzieht. Aber Moment mal, hier in diesem Vers, da spricht Jesus ja gar nicht davon, dass Gott irgendwo in ein Bauwerk einzieht, sondern er spricht hier von Menschen. Das sind alles Personalpronomen, die da angesprochen sind. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Genau, das ist eigentlich völlig unvorstellbare Wirklichkeit, die sich aber zu Pfingsten ungefähr 33 nach Christus ereignet hat. Gott zieht in seinen Tempel ein, der nicht aus Zelten oder später dann aus Steinen gebaut ist, sondern in einen Tempel, der aus Fleisch und Blut besteht, also aus Menschen. So schreibt Paulus dann später auch an die Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 3, Vers 16 lesen wir das: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der neue Tempel Gottes, das ist kein Bauwerk, sondern er besteht aus Menschen, die Jesus lieb haben und ihm gehorsam sind. Apropos Gehorsam, wo sehen wir denn jetzt in Apostelgeschichte 2 den notwendigen Gehorsam? Mir sind da 2 Punkte aufgefallen. Erstens war Jesus vollkommen gehorsam und hat dadurch überhaupt erst den Bau dieses neuen Tempels ermöglicht. In Philipper 2, Vers 8 schreibt Paulus an die Philipper: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus war seinem Vater vollkommen gehorsam und er hat alles so ausgeführt, wie es notwendig war, damit Gott seinen Tempel aus Menschen aufbauen kann. Und als zweites ist mir aufgefallen, dass auch die Jünger und die zu dem Zeitpunkt etwa 120 ersten Christen gehorsam gewesen sind. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 5 und auch der Vers 15, die machen uns das deutlich. Da ist noch die Begebenheit der Himmelfahrt, und dann spricht Jesus zu den Jüngern oder zu den Menschen: Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann ab Vers 15 oder den Vers 15: Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Und dann fängt die Rede an, die du gerade eben auch schon mal zitiert hast, Rainer, wo Petrus halt eben vor diesen Menschen spricht. Aber mir ging es darum, dass diese 120, die Jünger und ungefähr die 120 Menschen, die da zusammen gewesen sind, dass sie gehorsam waren. Sie haben genau auf das gehört, was Jesus gesagt hat, und haben gewartet, in Jerusalem gewartet, bis sich die Verheißung erfüllt. Wären die Jünger nicht gehorsam gewesen und wären zum Beispiel zurück an den See Genezareth gegangen um zu fischen. Wir haben das letzte Woche nochmal sehr eindrücklich gehört. Wie dann Petrus einfach gesagt hat, ich gehe fischen, hätte er jetzt auch sagen können, so nach 2-3 Tagen, ist mir zu blöd hier zu warten, ich gehe fischen. Das kennt man ja von ihm so. Aber das haben sie nicht getan. Sie waren gehorsam. Und zwar etwa 10 Tage lang sind sie in Jerusalem geblieben und haben darauf gewartet, dass sich die Verheißung von Jesus erfüllt und sie dann mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wie ist das bei uns mit dem Gehorsam gegenüber Jesus? Ich habe bei mir oft den Eindruck, dass vor allem gerade dann in den Situationen, wo Gehorsam auch irgendwo mit Geduld zusammenspielt, dass es spätestens dann sehr herausfordernd wird, wirklich gehorsam zu sein. Was meine ich damit? Um das zu verdeutlichen, vielleicht eine kleine Begebenheit aus dem Alltag. Wenn ich meinen Kindern sage, wenn du jetzt deine Hausaufgaben ordentlich machst, dann gehen wir anschließend in die Eisdiele. Dann wird es ihnen vermutlich sehr leicht fallen, die Hausaufgaben ordentlich und vielleicht auch mal ohne sich zu beschweren zu erledigen, weil sie haben ja etwas, was relativ kurz danach dann auch in Erfüllung kommt, eine Verheißung, die sich kurzzeitig erfüllen wird. Sage ich ihnen hingegen, wenn du jetzt deine Hausaufgaben ordentlich machst, dann, oder wenn du immer deine Hausaufgaben ordentlich machst, dann wirst du am Ende einen guten Schulabschluss schaffen, dann wird es ihnen vermutlich auf Dauer schwerfallen, gehorsam zu sein, weil sich die Verheißung natürlich nicht sofort erfüllt, sondern viel Geduld notwendig ist, ein Zeit vergeht, bis dann die Verheißung, der gute Schulabschluss auch eintrifft. Und ich denke, so kann das auch in unserem Leben herausfordernd sein, wenn der Gehorsam gegenüber Jesus und auch den Anweisungen und den Prinzipien, die wir in seinem Wort finden können, wenn das mit Geduld oder mit Abwarten verknüpft ist. Da ist mir spontan zum Beispiel die Verheißung aus Römer 8, Vers 28 eingefallen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wie schnell fange ich da an, je nach Situation, in der ich mich gerade befinde, fange ich dann an zu fragen, ob es sich wirklich lohnt, Gott zu lieben, ihm gehorsam zu sein, nach seinem Willen und nach seiner Führung zu fragen, auch wenn ich die Ereignisse nicht verstehen kann und wenn ich vielleicht noch nicht sehe, wie mir das zum Besten dienen soll. Der Text heute lädt uns ein, Gott gehorsam zu sein, damit sich Gottes Verheißung erfüllen kann, wie wir dann ab Vers 2 bis 4 weiterlesen können. Dann nämlich erfüllte sich endlich der Tag der Pfingsten. Lass nur mal weitermachen. Wenn Gott einzieht, ist Gottes Herrlichkeit gegenwärtig. Ich lese die Verse 2 bis 4. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ein Brausen vom Himmel, ein gewaltiger Wind, Zungen wie von Feuer, das alles sind Zeichen von Gottes Gegenwart in Herrlichkeit. Bei der Einweihung der Stiftshütte haben wir das eben auch schon gesehen, dass die Gegenwart von Gottes Herrlichkeit durch Wolken, durch Feuer und ähnliche Dinge sichtbar gemacht wird. Noch deutlicher sehen wir das bei der Einweihung des Tempels unter Salomo. Und das wird uns in der Bibel sogar gleich zweimal berichtet. Einmal in dem Buch der Könige und dann einmal in der Chronik. Und ich lese zunächst 1. Könige 8, die Verse 10 bis 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Oder in 2. Chronik ist es fast genau gleichlautend geschrieben, als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt. Und der König und das ganze Volk opferten Schlachtopfer. 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. So weihten der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Wir sehen also, auch als Gott von der Stiftshütte, die immerhin für fast 500 Jahre Gottes Wohnung bei dem Volk Israel war, dann in den prachtvollen und in diesen herrlichen Tempel einzieht oder umzieht, da wird die Gegenwart von Gottes Herrlichkeit durch die gleichen Zeichen und Wunder sichtbar, wie auch bei der Einweihung der Stiftshütte. Wolken und Feuer symbolisieren Gottes Gegenwart und auch die Anwesenheit seiner Herrlichkeit. Und die war so stark, dass es die Priester erstarren lässt, sodass sie nicht hineingehen konnten. Und ganz ähnliche Symbole für Gottes Gegenwart sehen wir ja auch in Apostelgeschichte 2. Ein Brausen vom Himmel, wie ein gewaltiger Wind, Zungen wie von Feuer, das sind für mich sehr deutliche Parallelen zur Einweihung des Tempels und auch zur Einweihung der Stiftshütte. Und um die Parallele unmissverständlich deutlich zu machen, verwendet Lukas beim Schreiben der Apostelgeschichte auch genau die exakt gleiche Redewendung, wenn er schreibt, erfüllte das ganze Haus. Also das ganze Haus war davon erfüllt. Was macht das mit dir und mit mir, wenn wir diese Parallelen sehen? Wenn wir sehen, mit welcher Herrlichkeit Gott in die Stiftshütte eingezogen ist, mit welcher Herrlichkeit er in den Tempel eingezogen ist und mit welcher Herrlichkeit er hier zu Pfingsten in die Menschen ganz persönlich eingezogen ist. Zur Verdeutlichung vielleicht nochmal, damit wir es ein bisschen besser fassen können, möchte ich die Geschichte von Gottes Wohnung nochmal kurz skizzieren. Bis zum Auszug aus Ägypten wohnt Gott nirgendwo auf dieser Erde. Er begegnet einzelnen Menschen, die ihm vertrauen und die ihm gehorsam sind, aber es gibt keinen speziellen Ort, wo Gott sichtbar oder erfahrbar wäre. Dann der erste große Wendepunkt, Gott möchte seinem Volk nah sein und dafür lässt er sich mitten im Lager von Israel ein Zeltheiligtum, die Stiftshütte, aufbauen. Und für 40 Jahre ist Gottes Anwesenheit den Israeliten ständig vor Augen. Tagsüber durch die Wolkensäule, nachts durch die Feuersäule über der Stiftshütte. Dann folgen etwa 450 Jahre, in der es die Stiftshütte in Israel noch gibt, wo Gottes Anwesenheit aber nicht durchgängig sichtbar ist, also diese Wolken, die fehlen. Erst als Salomo den Tempel baut und einweiht, da zeigt sich dann die Anwesenheit von Gottes Herrlichkeit nochmal sehr deutlich. Und dieser prachtvolle Tempel, der stellt für 375 Jahre den Ort dar, wo Gott in all seiner Heiligkeit persönlich anwesend ist und wo er nach angemessenen Riten der Reinigung dann auch angebetet werden kann, wo ihm geopfert werden kann, wo er gelobt werden kann. Dann gibt es für 70 Jahre überhaupt gar keinen Tempel, bis er unter Serubabel wieder deutlich schlichter und auch einfacher aufgebaut wird und ungefähr im Jahr 516 oder 515 vor Christus eingeweiht wird. Übrigens, bei dieser Stelle finden wir keine Erwähnung davon, dass Gott in seiner Herrlichkeit da einzieht. Da finden wir keine Beschreibung dazu. In der Trauer des Volkes, die sich zu dieser Zeit ereignete, weil dieser zweite Tempel halt eben längst nicht so herrlich gewesen ist wie der erste Tempel, da lässt Gott durch den Propheten Haggai in Haggai 2, Vers 9 etwas vorhersagen. Und zwar sagt er, dass die spätere Herrlichkeit von Gottes Tempel größer sein wird als die frühere. Aus den Schriften des jüdischen Historikers Flavius Josephus, da wissen wir, dass Herodes der Große etwa 19 vor Christus den Tempel umbauen ließ. Er wollte gerne die Juden für sich gewinnen, wollte ihn einschmeicheln und hat den Tempel vergrößert. Insbesondere ließ er halt eben den Tempelplatz bauen und diesen vergrößern. Und dieser Tempel, der wurde dann 70 nach Christus durch die Truppen des Titus zerstört. Der zweite Tempel stand somit ca. 585 Jahre. Er hat aber niemals eine größere Herrlichkeit gehabt als der Tempel Salomos. Und deswegen muss Haggai von einem dritten Tempel prophezeit haben. Und das bringt uns wieder mitten in die Begebenheit von Apostelgeschichte 2. Dieser dritte Tempel hat seine größere Herrlichkeit nicht dadurch, dass es ein noch größeres Gebäude ist oder mit noch mehr Gold und Edelsteinen verziert wäre, sondern diese größere Herrlichkeit, die besteht darin, dass es jetzt ein Tempel aus Menschen ist, die Gemeinde, wo Gott in jedem Einzelnen präsent ist. Durch seinen Geist, der hier an Pfingsten in Jerusalem erstmalig ausgegossen wird, ist Gott von nun an seinen Kindern so nah wie nie zuvor. Jetzt lebt er in ihnen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus lieb hast und ihm dein Leben anvertraut hast, dann lebt der heilige Gott mit all seiner Herrlichkeit durch den Geist Gottes in dir. Dann ist Gott bei dir persönlich eingezogen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und dieser Zeitpunkt, wo du Jesus zum Herrn in deinem Leben gemacht hast, der liegt schon viele Jahrzehnte zurück. Dann sind wir uns vielleicht auch in diesem Punkt ähnlich, dass mich die Tatsache, dass der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, dass mein Schöpfer, dass er mit seiner Herrlichkeit in mir wohnt, mich irgendwie nicht mehr so vom Hocker reißt. Wie schade, dass ich mich daran gewöhnt habe und es mir nicht täglich neu vor Augen führe und über die Tragweite dieses Privilegs nachdenke und mich davon begeistert dann zur Anbetung leiten lasse. Ja, es gibt einzelne Situationen, besondere Veranstaltungen oder auch Gebetsstunden, Gottesdienste, wo ich neu daran erinnert werde und dann auch davon begeistert bin. Aber im Alltag, da fehlt mir diese Erinnerung leider allzu oft. Deswegen ist das ein zweiter Punkt, den ich mir aus dieser Predigt mitnehmen möchte. Gott ist bei mir eingezogen und seitdem ist seine Herrlichkeit gegenwärtig. Durch seinen Geist wohnt Gott in mir und ist mir somit so nah wie nur irgendwie möglich. Und das nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil Gott sich Gemeinschaft mit uns Menschen wünscht und weil Jesus es für uns möglich gemacht hat, wieder Gemeinschaft mit einem heiligen Gott zu haben. Darüber möchte ich viel häufiger staunen und auch dankbar dafür werden. Und wenn Gott noch nicht bei dir eingezogen ist, dann ist der erste Schritt, ihm gehorsam zu sein, deine Sünden im Gebet vor Gott zu bekennen und sie dir von Jesus vergeben zu lassen. Dann wird Gott noch im gleichen Augenblick auch bei dir einziehen und du darfst ein kleiner Teil seines weltweiten Tempels sein. Der dritte Punkt, den wir uns anschauen möchten, wenn Gott einzieht, dann geschieht Befähigung zum Dienst in Dank und Anbetung. Und dazu lese ich die Verse 5 bis 7 und dann anschließend noch ein paar Verse weiter. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Und dann wird aufgezählt, welche Nationen und Sprachen zu diesem Zeitpunkt gerade in Jerusalem waren. Für mich ein Beleg für Gottes genialen Zeitplan. Während die Jünger nach Himmelfahrt sicherlich überlegt haben, warum sich die Verheißung vom Heiligen Geist noch nicht erfüllt und warum sie in Jerusalem warten sollen, wusste der Vater im Himmel, dass die Juden 50 Tage nach dem Passafest das Schavuot-Fest feiern werden, wozu immer ganz viele Juden aus aller Welt nach Jerusalem kommen. Das ist eines der bedeutendsten Feste, eines der drei Feste, wozu viele Juden immer aus aller Welt nach Jerusalem kommen. Das Fest erinnert an den Bund, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat, als er ihnen die Gesetze, die auf Steintafeln geschrieben waren, gegeben hat. Und ja, Gott hat diesen Zeitpunkt genau ausgewählt, denn jetzt konnten diese vielen Menschen, die das alles kannten, die den Bund Gottes mit Israel kannten, die seine Gesetze kannten, sie konnten jetzt den Beginn des neuen Bundes hautnah miterleben und den Unterschied erfassen. Der neue Bund bestand zwischen Gott und den Nationen, nicht mehr nur zwischen Gott und Israel. Statt Gesetze wurde der Heilige Geist gegeben, also auch ein großer Unterschied dazu. Und die Gesetze, die wurden nicht auf Steintafeln geschrieben, sondern in ihre Herzen gegeben. Das war der Beginn eines so viel besseren, eines größeren Bundes. Und diese gute Botschaft, die konnten sie dann anschließend in ihre Heimatländer wieder mit zurücknehmen. Dadurch wurden diese Menschen eigentlich zu den ersten Missionaren, weil sie an Pfingsten etwas erlebt haben, diesen neuen Bund, die Aufrichtung oder die Einrichtung des neuen Bundes erlebt haben und weil sie diese Botschaft mitnehmen konnten in ihre Heimatregion. Und wenn wir die Verse 37 bis 47 lesen, dann werden auch wir hautnah in dieses Erlebnis mit hineingenommen und können sehen und auch staunen darüber, wie die Gegenwart von Gottes Herrlichkeit, das Wirken des Heiligen Geistes, diesmal nicht lähmt oder vielleicht erstarren lässt, sondern wie es die Apostel und allem voran Petrus, den wir letzte Woche ja noch in seinem Versagen angeschaut haben, wie es ihn zum Dienst in Dank und Anbetung befähigt hat. Ab Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wahnsinn! Was für eine Einweihungsfeier vom dritten Tempel. An einem Tag kamen 3000 Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und durch die Gabe des Heiligen Geistes wurden sie befähigt, so zu leben, dass es andere Menschen ansteckte, dass es sie interessierte und dass täglich weitere Menschen gerettet wurden und zu dem neuen Bund, dem neuen Tempel der Gemeinde Jesu Christi hinzukamen. Während bei der Einweihung des Tempels der Dienst in Dank und Anbetung dadurch geschah, dass der König und das Volk 142.000 Tiere opferten, sah der Dienst in Dank und Anbetung der ersten Christen so aus, dass sie alles miteinander teilten, dass sie ihre Besitztümer verkauften und jedem, der bedürftig war, bereitwillig gegeben haben. Aber nicht nur diese, ich habe sie mal diakonischen Dienste genannt, prägten ihren Lebensstil, sondern auch die Freude an der ständigen Gemeinschaft, das Zeitnehmen für gemeinsames Gebet und auch das Wachsen in der Lehre der Apostel. Das alles zusammen bildete ihren Dienst in Dank und Anbetung. Wie sieht das bei dir und auch bei mir ganz persönlich aus oder bei uns als Gemeinde? Kann es sein, dass wir als Ganzes, aber vielleicht auch als Einzelne vergessen haben, wozu uns der Heilige Geist befähigt hat bzw. befähigen möchte? Der Heilige Geist befähigt auch uns, bereitwillig zu teilen, uns an der Gemeinschaft mit Geschwistern zu freuen. Er befähigt uns, gerne Zeit im gemeinsamen Gebet zu verbringen. Er befähigt uns, anderen vorzuleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und er befähigt uns auch, im neuen Tempel Gottes, in der Gemeinde, uns gerne einzubringen und somit Gott zu dienen. Aber der Heilige Geist, der zwingt uns nicht, zu nichts. Wenn wir uns hinter Ausreden verstecken, um diese Dinge nicht zu tun, dann wird er das immer akzeptieren und er wird es auch respektieren. Auch wenn er weiß, dass uns dann der Segen, den die ersten Christen erlebt haben, wenn uns das verloren gehen wird. Er wird unseren freien Willen niemals überrumpeln. Aber er möchte uns und er wird uns zur wahren Anbetung befähigen, sobald wir das möchten. Vielleicht ist heute ein Tag, wo du Gott nochmal im Gebet sagen kannst, dass du ihm gerne gehorsam sein möchtest, dass du ihm dafür dankst, dass er dir seinen Heiligen Geist geschenkt hat und dass du ihn darum bittest, dich durch den Heiligen Geist zum Dienst in seinem Tempel der Gemeinde zu befähigen. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus, für deinen völligen Gehorsam. Danke, dass du dieses schwierige Werk, dass du das ausgeführt hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du gelebt hast, dass du sündlos gelebt hast und dass du trotzdem, dass du dir nichts hast zu Schulden kommen lassen, dass du gestorben bist als ein reines Opfer. Danke, dass du durch deinen Tod meine und auch unsere Schuld getragen hast, dass du für die Sünde bezahlt hast und dass wir davon leben dürfen. Danke, dass du das möglich gemacht hast, dass Gott seinen Tempel aufbauen kann, dass er jetzt in uns wohnen kann. Danke für die Gabe des Heiligen Geistes, die du jedem gibst, der sich zu dir bekennt, und ja, dass du uns damit befähigen möchtest, dir zu dienen. Danke, dass der Heilige Geist uns wirklich befähigen möchte, ja, einfach treue Diener für dich zu sein, dass er uns befähigen möchte, so zu leben, wie du dir es wünschst, und ja, dass wir ihn nutzen können, jeden Tag neu. Danke, dass er uns immer zur Verfügung steht und ja, dass du uns so nah geworden bist. Amen.